Ja, was ich vorhabe grundsätzlich ist ein bisschen, was ich beschäftige mich seit relativ langer Zeit mit dieser Idee eines Grundeinkommens und beschäftige mich insbesondere auch mit der Möglichkeit, die Wissensarbeit oder die Spezifika der Wissensarbeit nutzbar zu machen, um eben dieser Idee des Grundeinkommens vielleicht auch zu seiner politischen Umsetzbarkeit zu verhelfen. Also das heißt, es geht so ein bisschen um die Frage, inwieweit ist Wissensarbeit vielleicht von ihrer eigenen Dynamik her oder von ihren eigenen Voraussetzungen her, inwieweit bietet Wissensarbeit ganz allgemein zunächst einmal Bedingungen, aber auch Möglichkeiten, um eben sowas wie ein Grundeinkommen zu rechtfertigen. Was ein Grundeinkommen im Einzelnen dann ist oder genau ist, werde ich im zweiten Teil meines Vortrags erläutern. Im ersten Teil möchte ich ein paar Umstände, die allerdings eh im Großen und Ganzen bekannt sind, ein bisschen ausführen, die dafür sprechen würden, dass diese Wissensarbeit vielleicht eine besondere Bedingung dafür darstellt, dass eben Grundeinkommen argumentierbar wird oder legitimierbar wird. Wie gesagt, erstens mal muss ich dazu sagen, ich habe mit ein bisschen mehr Zeit gerechnet, also ich muss ein bisschen zusammen komprimieren meinen Vortrag. Das Zweite ist, im Großen und Ganzen sind das Dinge, die bekannt sind, aber da ich der erste Vortragende auf dem Kongress, also zusammen mit zwei anderen, der erste bin, ist es vielleicht doch auch irgendwie so ganz gut, da mal dran zu erinnern, was Wissensarbeit jetzt speziell für Bedingungen stellt für die Verwertbarkeit und für die wirtschaftliche Nutzbarmachung von Wissen. Also wie ihr seht, das habe ich auf Englisch vorbereitet, nichtsdestotrotz werde ich auf Deutsch sprechen. Also man kennt diese Umstände. Wissen als derjenige Produktionsfaktor, der eben angeblich der zeitgenössischen Gesellschaft ist, so quasi derjenige, der Grund und Boden, Arbeitskraft, Kapital abgelöst hat und der heutzutage der relevante ist, hat natürlich ein paar Eigenheiten, die früheren Produktionsfaktoren nicht haben. Erstens, Wissen muss man bis zu einem gewissen Grad zunächst einmal weggeben, entäußern, um überhaupt zu beweisen, dass man es besitzt. Also das heißt, ich bin überhaupt erst in der Lage, mein Wissen zu einem wirtschaftlichen Faktor zu machen, wenn ich es in einer gewissen Art und Weise bis zu einem gewissen Grad entäußere, weggebe. Erst dann wird man sozusagen mein wirtschaftliches Gegenüber abnehmen, dass ich es habe und dass ich es dann auch verkaufen kann. Das stellt natürlich grundsätzliche Bedingungen an Wissensarbeit und relativiert diesen Terminus Exclusive Property, nicht? Also exklusives Eigentum. Wissen ist in der Hinsicht vielleicht nicht ganz ohne weiteres als exklusives Eigentum zu bezeichnen. Das Zweite, auch ebenfalls bekannt, Wissen wird nicht unbedingt weniger, wenn ich es weggebe. Im Gegenteil. Es gibt sogar Gründe dafür, also gerade in unserem Rahmen, im Rahmen dieser Konferenz oder im Rahmen des Themas dieser Konferenz, gibt es natürlich Gründe, dass man annimmt, Wissen vermehrt sich sogar eher, wenn es kommuniziert wird, wenn es entäußert wird, nicht? Also in dieser Hinsicht ist es nicht konsumierbar, bis es weg ist, sondern es kommt ein bisschen da spezifischer zu stehen. Und es ist natürlich auch nicht ein knappes Gut in dem Sinne, wie materielle Güter. Also ihr wisst, also so ein ökonomischer Terminus, nicht, auf dem die bisherige, die Old Economy aufbaut, dass eben knappe Güter sozusagen konsumierbar sind und mit dem Konsum auch verschwinden. Nicht? Ja.
Also stellt nicht notwendigerweise, wird jemals weniger von der Zeit des Wissens.
Gute Frage. Heben wir Sie das vielleicht für die Diskussion auf, dann können wir da vielleicht ein bisschen. Okay. Ja, ein dritter Aspekt, Wissen akkumuliert sich über die gemeinsame Arbeit von vielen Generationen von Wissensarbeitern. Das gilt natürlich, könnte man sagen, auch für das volkswirtschaftliche Gesamtprodukt im Hinblick auf traditionelle Güter und Arbeitsorten, aber es kommt doch in einem viel stärkeren Ausmaß im Hinblick auf Wissensarbeit zum Tragen. Also Wissen ist sehr deutlich, diese beiden berühmten Sprüche haben da Karl Marx und Robert Merton. Also Wissen ist sozusagen ein Produkt des General Intellects. Wissen setzt immer am Vorwissen von früheren Wissensarbeitern an. Es ist in dieser Hinsicht generated on the shoulders of giants, wie der gute Merton das genannt hat, um das ein bisschen herauszustellen. In dieser Hinsicht ist Wissen natürlich grundsätzlich schon einmal nicht in der Art eine private Ressource, also ein privates Gut, wie, was weiß ich, Grund und Boden oder wie zumindest in unserer Gesellschaft Grund und Boden verortet war. Es ist im Allgemeinen vielleicht eher so etwas wie ein Gemeingut. Und in dieser Hinsicht gibt es schon mal sozusagen einen Grund, sich zu überlegen, dass man Wissen nicht mehr in der Art und Weise verwertet, wie eben traditionelle Güter verwertet werden, sondern eben mit einem Grundeinkommen oder sozusagen die Wissensarbeit und die Probleme, die die Wissensarbeit mit sich bringt, mit einem Grundeinkommen zu lösen versucht. Was ist ein Grundeinkommen? Das ist also eine Definition, die eben von diesem Basic Income European Network herausgegeben wurde. Dieses Network, das ist so ein Verband von all jenen, die in Europa an dem Thema Grundeinkommen interessiert sind. Ich bin ein Mitglied dieses Networks. Und da gibt es eben so eine ganz allgemeine Definition. Was die einzelnen Teile dieser Definition bedeuten, werden wir dann ein bisschen später genauer erörtern. Zunächst einmal möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Unbedingtheit des Grundeinkommens lenken. Also ein Grundeinkommen ist ein Einkommen, das eben unabhängig von jeglicher Gegenleistung ausbezahlt wird. Ganz wurscht, ob jemand arbeitet oder nicht arbeitet, ob er arbeitswillig ist oder nicht arbeitswillig ist, er bekommt ein Grundeinkommen. Auch unabhängig davon, ob er reich ist oder arm. Das werden wir auch im Anhang dann genauer besprechen. Im Idealfall ist ein Grundeinkommen hoch genug, dass es die Existenz sichert. Auch sozusagen die Frage, was das bedeutet, wenn man im Weiteren dann besprechen. Was bedeutet es, wenn es sozusagen ein Einkommen ist, das unabhängig von jeder Arbeit dafür ausbezahlt wird? Es entkoppelt die Einkommen von Arbeit. Also es trennt sozusagen tendenziell Arbeit und Einkommen. Und wenn es hoch genug ist, dass es die Existenz sichert, dann entkoppelt es tendenziell auch die Arbeit von der gesellschaftlichen Nachfrage nach Arbeit. Und in dem Sinn entkoppelt es tendenziell Angebot und Nachfrage von Arbeit. Und das ist jetzt ein Punkt, der sozusagen insbesondere auf Wissensarbeit zutrifft. Wissensarbeit ist, das ist meine These, eine spezifische Art von Arbeit, die per se, und zwar aufgrund ihrer immanenten Logik, grundsätzlich eine Entkoppelung oder eine Diversifizierung von Angebot und Nachfrage nach sich zieht. Und zwar unvermeidlicherweise, das werde ich im Folgenden zeigen. Und in der Hinsicht kommt das Grundeinkommen dieser internen oder immanenten Logik der Wissensarbeit durchaus entgegen. Und könnte vielleicht, und das werden wir im Anschluss dann besprechen, so etwas wie eine Lösung für diese Remunerationsfrage darstellen. Also die Frage, wie eben Wissen verwertet werden soll, damit die Wissensarbeiter auch in irgendeiner Art und Weise davon leben können. Das ist also sozusagen die zentrale Frage dieses Vortrags. Gut, warum neigt Wissensarbeit dazu, sich von der Nachfrage nach Wissen zu differenzieren, zu lösen, zu entkoppeln. Das hat mit einer, wie ich sie ausgedrückt habe, sehr eigenartigen, immanenten Logik des Wissens zu tun, die zumindest aus einer gewissen theoretischen Sicht unvermeidlich ist, nämlich Wissen erzeugt Nichtwissen, und zwar per se. Das ist eine Sache, die jeder Wissensarbeiter im Prinzip nachvollziehen kann. Also wir wissen es, das berühmte Sprüchel von Sokrates, nicht? Ich weiß, dass ich nichts weiß, und je mehr ich weiß, desto genauer oder desto mehr kann ich wissen, was ich alles noch nicht weiß. Nicht? Also das berühmte Beispiel, man will sich über irgendeinen Gegenstand informieren, schlägt ein Buch dazu auf, ein wissenschaftliches Buch, das in der Regel hinten ein Literaturverzeichnis hat. In diesem Literaturverzeichnis stehen noch einmal 200 Bücher, die ebenfalls etwas zu dem Thema zu tun haben. Man sucht sich diese Bücher heraus, in jedem dieser Bücher stehen wieder 200 weitere Bücher, und man kommt im Prinzip immer nur drauf, dass es noch verdammt viel da zu lesen gäbe oder zu erarbeiten, zu wissen gäbe, was man eben sozusagen vorweg gar nicht vermutet hat. Bisschen griffigere Beispiele, die aber auch sehr markant sind diesbezüglich. Ich versuche es dann auch gleich ein bisschen theoretischer zu begründen, diesen Umstand, aber nur damit man mal Beispiele oder damit man sich's vorstellen kann. Nicht? Also wir wissen, das Automobil zum Beispiel hat natürlich das Mobilitätsproblem der modernen Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad gelöst. Super, tolle Errungenschaft. Auf der anderen Seite haben wir aber erst aufgrund dessen, dass wir ein Auto sozusagen erfunden haben oder dass wir wissen, wie wir ein Auto bauen, haben wir die Probleme bekommen, dass man sozusagen, was weiß ich, Straßen bauen muss, dass man den Treibstoffnachschub sicherstellen muss, dass man Parkplätze schaffen muss und vieles mehr. Das heißt, es sind Probleme sichtbar geworden, die erst aufgrund dessen, dass eine andere Problemlösung vorhanden war, sichtbar geworden sind. Beispiel Internet, tolle Sache, Computer miteinander zu verbinden, aber wie wir wissen, sofort, also Problem der Spam-Mails, der Hoaxes, der Internetviren und vieles mehr. Das ist keine zufällige Sache, das ist zumindest aus Sicht derjenigen Theorie, mit der ich mich beschäftige, nämlich die Systemtheorie, eine Notwendigkeit. Jeder Problemlösungsversuch hat zwei Seiten oder jede Problemlösung hat zwei Seiten. Jede Komplexitätsreduktion, so heißt es in Termini der Systemtheorie, ist zugleich eine Komplexitätssteigerung. Am leichtesten ist, ich will da jetzt nicht mit komplizierten systemtheoretischen Termini über euch herfallen, aber am leichtesten lässt sich es vielleicht vorstellen, indem man darauf hinweist, dass jedes Quäntchen Wissenszuwachs ja so etwas wie ein neues Wissensniveau schafft und damit auch vielleicht so etwas wie ein kulturelles Niveau. Naja, und wie wir wissen aus der Erfahrung, jedes kulturelle neue Niveau lässt sozusagen die Welt unter einem ganz anderen Gesichtspunkt erscheinen. Also wir sehen heute grundsätzlich die Welt ganz anders, als wir sie vor 100 Jahren betrachtet haben oder wahrgenommen haben. Wir sehen ganz andere Dinge in ihr. Und damit sehen wir natürlich notwendigerweise auch neue Probleme, die wir vor 100 Jahren gar nicht gesehen haben. Das heißt, wir sehen auch sozusagen mit jedem Wissensquäntchen Zuwachs oder Wissenszuwachs zwar einerseits die Lösung, die wir gerade gefunden haben, aber auf der anderen Seite natürlich unvermeidbar auch neue Probleme. Das heißt, Wissenschaft per se grundsätzlich immer wieder Nichtwissen. Und damit ist es sozusagen für diejenigen, die sich jetzt ein bisschen professioneller mit Wissensarbeit beschäftigen, kein großes Geheimnis, dass Wissen per se Spezialisierung und Differenzierung hervorruft. Die Wissenschaft ist ein Prozess, der per se und unaufhaltsam auf Spezialisierung zuläuft. Ganz allgemein, sozusagen die gesellschaftliche Problemlösungstätigkeit ist eine, die sich zunehmend differenziert und spezialisiert, unvermeidbar. Und zwar aufgrund dieser, also diese Sache möchte ich die immanente Logik der Wissensarbeit nennen, jetzt mal versuchsweise für die weiteren Ausführungen. Naja, und damit haben wir sozusagen das grundlegende Argument jetzt schon vor Augen. Spezialisierung hat eben unvermeidlicherweise mit spezieller Wissensarbeit zu tun, mit spezialisierter Wissensarbeit. Und spezialisiertes Wissen hat natürlich auch nur an einem, findet auch nur auf einem hochspezialisierten Markt eine Nachfrage. Sprich, per Definitionen ist spezialisiertes Wissen natürlich nur auf einem spezialisierten Markt nachgefragt. Und ein spezialisierter Markt ist nichts anderes als ein Markt, der nicht immer und zu jedem Zeit und an jedem Ort Nachfrage für das Wissen eben kennt. Das heißt, per se differenziert sich, entkoppelt sich in der Wissensarbeit unvermeidlicherweise das Angebot und die Nachfrage. Das ist eine hochtheoretische Geschichte, die uns nicht sonderlich interessieren braucht. Aber die, ich möchte nur darauf hinweisen, sozusagen als Voraussetzung dafür, was ich mit diesem Grundeinkommen dann im Weiteren ausführen werde, dass diese Sache grundsätzlich unvermeidbar ist. Also das heißt, man muss von vornherein damit rechnen, dass eben Angebot und Nachfrage sich nicht entsprechen. Selbstverständlich können sie gelegentlich dann natürlich doch einander treffen, aber diese sozusagen Entsprechungen von Angebot und Nachfrage sind dem Zufall anheimgestellt. Und zwar grundsätzlich dem Zufall. Und wir wissen mit der Komplexität der aktuellen Wissensarbeit und mit den vielen, vielen zusätzlichen Faktoren, die diesbezüglich zu bedenken sind, ist es natürlich in keiner Weise mehr planbar, sozusagen der Wissenschaft, wenn man die jetzt als Wissensarbeit herausstellt, der Wissenschaft auftragbar, dass sie gefälligst Wissen erzeugen soll, das nachgefragt wird. Also der Grund dafür ist diese immanente Logik der Wissensarbeit. Jetzt ist dieses Problem natürlich kein neues. Die Gesellschaft ist sozusagen vor dem Umstand, dass sie ihr spezielleres Wissen da doch in ihre spezialisierten Problemlösungen, die in ihr stattfinden, doch irgendwie sicherstellen muss, auch wenn es dafür nicht immer und überall eine Nachfrage gibt. Vor dem Problem ist die Gesellschaft schon sehr früh gestanden, keine Frage, und sie hat es natürlich auf verschiedene Art und Weise zu lösen versucht, sprich, sie hat versucht, Institutionen ganz allgemein zu schaffen, die so etwas wie zumindest temporäre Entsprechungen von Angebot und Nachfrage, von spezialisierten Problemlösungen bereitgestellt haben. Ich möchte nur ganz kurz eben auf zwei dieser Lösungen hinweisen. Die sind natürlich in dem Rahmen ziemlich bekannt und vielfach diskutiert. Das eine sind Intellectual Property Rights und das andere sind wissenschaftliche Einrichtungen. Intellectual Property Rights, nur vielleicht als kurze historische Erinnerung oder vielleicht als Einführung auch zu diesem Kongress, bestehen im Prinzip seit über 500 Jahren. Angeblich das erste Patent, das gewährt wurde, an einen gewissen Filippo Brunelleschi im Jahr 1421, und zwar das Recht, das ihm vom damaligen Souverän, ein Italiener war das, also von irgendeinem italienischen Fürsten, ist ihm das Recht verliehen worden, einen Schiffskran, den er selbst entwickelt hat, auf 3 Jahre lang exklusiv zu verwerten. Also die Erfindung eines Schiffskrans, mit dem er da irgendwie schwere Steine auf sein Schiff hieven konnte. Auf welches grundlegende Problem der Wissensarbeit hat dieses Privileg geantwortet? Naja, wir wissen es auf die grundlegende Geschichte, dass eben Wissen sich kopieren lässt und dann eben auch von Leuten verwerten lässt, die nicht die Urheber dieses Wissens waren. Ne? Also das wollte eben dieser Brunelleschi, der offensichtlich da gute Beziehungen nach oben gehabt hat, vermeiden, und die Regierung hat ihm tatsächlich dieses Privileg gestattet. Das erste Copyright, um auch das anzuführen, hat The London Stationers Company, die Gilde der Londoner Buchdrucker, im Jahr 1476 verliehen bekommen. Das war, also gilt es sowas wie eine Gewerkschaft der Buchdrucker, nicht? Und war ebenfalls explizit ein Privileg, dass nur die ihre Produkte, nicht? Also Buchdruck war ja eine neue, aufregende Geschichte damals, nicht? Also dass nur die ihre Produkte exklusiv auf den Markt werfen dürfen und dass sie vor allem auch Kopisten, die illegal jetzt diese Technik anwenden, verfolgen dürfen und deren Produkte vernichten dürfen. Das war sozusagen damals eine grundlegende Geschichte. Damit war allerdings noch nicht verbunden, und das möchte ich gleich betonen, dass diese Privilegien, also diese Copyright und Patent oder das entsprechende Wissen, die entsprechende Technologie als Eigentum anerkannt worden sind. Die Folge war, und das ist ja relativ offensichtlich bei solchen Dingen, nicht unbedingt nur ein positiver Effekt für die Wirtschaft, sprich diese Copyrights, Intellectual Property Rights, Copyrights, Patentrechte und vieles mehr, nicht? Trademarks und Ähnliches, das wissen wir heute, haben natürlich inkludierende und exkludierende Wirkung. Das heißt, sie inkludieren einige und exkludieren andere vom Gebrauch dieser Technologie, dieses Wissens. Damit ist sozusagen auf der einen Seite eine gewisse, eine temporäre Möglichkeit geschaffen, dass diejenigen, die das Wissen da oder die dieses Privileg besitzen, dass die zumindest ihr Wissen verwerten und sich damit eine gewisse Remuneration ihres Wissens, also ein gewisses Einkommen sichern. Auf der anderen Seite sind natürlich andere, die vielleicht durchaus auch sinnvolle Sachen mit diesem Wissen machen können, von der Verwertung dieses oder auch von der Weiterentwicklung dieses Wissens ausgeschlossen. Nicht? Das hat dazu geführt, wir wissen es, dass diese sehr individuelle Zuteilung von Privilegien, von solchen Monopolen im Jahr 1624 in dieser berühmten Statute of Monopolies aufgehoben wurde. Und die britische Regierung, also es war Großbritannien damals, hat eben in einem sogenannten Letters of Patent diese Privilegien so weit verallgemeinert, dass sie gesagt haben, nur mehr der erste ursprüngliche Erfinder dieser Technologien, also der erste ursprüngliche Wissensarbeiter, der dieses Wissen geschaffen hat, dürfe es sozusagen exklusiv verwenden und verwerten. Ganz kurz nur als Anmerkung, 1791 ist im französischen Patentrecht, das sich an das britische angelehnt hat, das erste Mal diese Definition des geistigen Eigentums aufgetaucht. Also da wurde das erste Mal sozusagen davon gesprochen, dass eben dieses Wissen auch sowas wie ein Property, ein Eigentum ist. Und 1873 hat es eine Wirtschaftskrise gegeben. Im Anschluss daran ist sozusagen dieser ganze Wirtschaftsliberalismus, der damals en vogue war, ein bisschen in ein schräges Licht geraten. Und im Zuge dessen haben einige Staaten, darunter eben Deutschland und Japan, glaube ich, diese Property-Definition in ihre Rechtsregelungen aufgenommen, und damit war sozusagen das Intellectual Property geboren, wie wir es heute kennen. Ja, vielleicht als kurze Anmerkung, also in der US-Verfassung sind eben diese Intellectual Property Rights ausdrücklich so definiert, dass sie eben dazu dienen, to promote the progress of science and useful arts. Also es geht ausdrücklich darum, sozusagen den Progress, die weitere Wissensarbeit zu sichern mit Hilfe dieser Eigentumsrechte. Der Hintergrund ist natürlich, wir wissen es, der, dass sozusagen denjenigen, die dieses Wissen schaffen, eine Möglichkeit und ein Anreiz geschaffen werden soll, dieses Wissen eben zu erweitern, weiterzuentwickeln und davon auch leben zu können. Das heißt, dass sie sich damit ein Einkommen schaffen, mit dem sie eben ihre Wissensarbeit sichern. Jetzt hat diese Wissensarbeit natürlich zunächst einmal grundsätzlich das Problem, also sozusagen diese Privilegien, dieses Intellectual Property Right, grundsätzlich das Problem, es ist selbst ein Wissensprodukt, unterliegt damit genau dieser Spezialisierungsdynamik. Das heißt, was wir heute vorfinden, ist natürlich ein hochdifferenziertes System und auch ein sehr kostspieliger und weit verzweigter Versuch, jetzt zum Beispiel seitens der USA, wir wissen, oder auch seitens transnationaler Konzerne, diese Intellectual Property Rights überhaupt weltweit durchzusetzen. Hat damit zu tun, dass natürlich jetzt sozusagen, was weiß ich, sagen wir Russland oder China auch, oder Bulgarien wird immer wieder genannt als großer Copyright-Pirat, dass solche Länder natürlich ganz andere Arbeitsbedingungen geschaffen haben, dass diese Umsetzung eben aufgrund der Eigenheiten, die ich am Anfang gezeigt habe, des Wissens überhaupt, sehr schwer zu administrieren ist, sehr schwer zu kontrollieren ist, dass ständig neue und zwar sehr, sehr schnell neue Bedingungen entstehen, in denen diese Copyrights nicht mehr tragen und vieles mehr. Ne? Also wie wir wissen, es gibt große Probleme mit, naja, ich brauche es glaube ich in dem Rahmen nicht so ausführen, also Stichwort, was weiß ich, der Basmati-Reis, der eben da versucht wurde, als Patent anzumelden und dann nach Indien zurückzuverkaufen, oder der Craig Venter mit seinem Human-Genom-Projekt, der sozusagen da privatwirtschaftlich die menschlichen Gene ausschlachten wollte, und vieles mehr. Also es Patentdickichte, die Firmen strategisch anlegen, um überhaupt eine Tauschware zu haben, für den Fall, dass sie irgendein anderes Patent brauchen würden, das von einer anderen Fabrik oder Firma gehalten wird. Nicht? Also ist alles bekannt, diese Problematiken, die da entstanden sind. Ja. Und ganz grundsätzlich, was jetzt sozusagen auch diese Geschichte besonders angeht, ist der Umstand natürlich, dass diese Institution des Property Rights noch nicht garantieren kann, dass überhaupt eine Nachfrage für dieses hochspezialisierte Wissen besteht oder entsteht am Markt. Nicht? Also wie wir wissen, Patente werden natürlich auch gehalten, jenseits der Frage, ob sie jetzt verwertbar sind oder ob sie irgendwie was abwerfen oder ob sie dem, der das entsprechende Wissen hat oder es auch verwerten darf, ob sie dem auch tatsächlich einen Lohn verschaffen oder irgendeine Art von Einkommen, von dem er leben könnte. Nicht? Also damit ist sozusagen zwar historisch der Versuch unternommen worden, auf dieses Auseinandergreifen von Angebot und Nachfrage in irgendeiner Art und Weise zu reagieren und eine Möglichkeit zu schaffen, dass man sozusagen den Wissensarbeitern temporär Einkommensquellen schafft. Auf der anderen Seite ist damit natürlich das grundsätzliche Problem nicht behoben worden. Eine zweite Institution antwortet, also diejenige zweite Institution, die ich da jetzt noch herausstellen möchte, antwortet ebenfalls auf das Problem. Das ist eben die unter Anführungszeichen wissenschaftliche Institutionalisierung der Wissensarbeit. Auch das sehr bekannt. Die hängt natürlich jetzt einmal grundsätzlich davon ab, dass sozusagen die Gesellschaft sich das überhaupt leisten kann, dass sie bestimmte Problemlösungsbranchen oder Bereiche ausklammert und denen ermöglicht, sich zu spezialisieren. Was heißt nämlich spezialisieren? Ganz abstrakt ausgedrückt, dass man nicht mehr mit den allgemeinen Problemen der Gesellschaft beschäftigt ist. Das heißt, derjenige, der sich spezialisiert, sagen wir jetzt ganz früh, ich weiß nicht, nehmen wir diese Kaste der Priester in frühen Gesellschaften, auf ihrem Gebiet natürlich durchaus Spezialisten, ne? Also diese Priester haben sich natürlich nur deswegen auf jetzt ideelle Fragen, auf Orientierungsfragen und vieles mehr Sinnfragen spezialisieren können, weil ihnen die Gesellschaft eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat, sich nicht auf breiter Ebene mit alltäglichen Problemen zu beschäftigen. Sprich, sie haben eine gewisse Handlungsfreiheit, eine gewisse Handlungsentlastetheit verschafft, indem sie ihnen, was weiß ich, zunächst vielleicht durch Opfer und durch Spenden oder durch Sonstiges ein gewisses Einkommen verschafft haben. Ne? Im Weiteren funktioniert so natürlich auch der Wissenschaftsbetrieb. Wir wissen es, der gute Aristoteles hat bereits die ägyptische Mathematik darauf zurückgeführt, dass eben Ägypten zu der damaligen Zeit einen gewissen Wohlstand erreicht hat, wo man eben gewisse Spezialisten freistellen konnte, die sich eben auf mathematische Probleme oder auf hochspezielle Probleme der ursprünglich der Ökonomie, aber im Weiteren dann auch der theoretischeren Mathematik spezialisieren konnte. Das Wort Schule kommt bekanntlich aus dem Griechischen vom Wort Skole her. Und das Wort Skolle heißt nichts anderes als innehalten in der Arbeit. Das lateinische Scola ist davon abgeleitet und bezeichnet schon ein bisschen deutlicher Muße, Müßiggang, nach vollbrachter Arbeit. Die Mönche, die mittelalterlichen Mönche, haben genau die Tätigkeit, die sie nach der profanen, alltäglichen Handarbeit vornehmen konnten, also zum Beispiel das Theoretisieren über uralte Texte oder das Interpretieren der Bibel und vieles mehr, eben mit diesem Müßiggang, also mit der Bezeichnung für Müßiggang, mit Scola bedacht. Das heißt, die haben sozusagen die theoretische, die Geistesarbeit, die Wissensarbeit eben als diejenige Arbeit bezeichnet, die sie in ihrer Freizeit vollbringen. Naja, und wie wir wissen, also gerade die katholische Kirche war ja sehr wesentlich und grundsätzlich daran beteiligt, dass sich eben die modernen Wissenschaften in ihrer aktuellen Form herausgebildet haben. Nicht? Also wie wir wissen, liegt sozusagen darin auch die Wurzel unseres Universitätsbetriebs, unseres Wissenschaftsbetriebs. Nicht? Also die Schule, unsere Schule, als diejenige Einrichtung, wo Wissen verbreitet wird, ist unmittelbar von diesem Müßiggang abgeleitet. Jetzt grundsätzlich nur so ein paar Anmerkungen dazu, oder um eure Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Nicht? Also ganz grundsätzlich erfährt diese Spezialisierungs- und Differenzierungsdynamik der Wissensarbeit jetzt mit diesen Institutionalisierungsmöglichkeiten noch einmal zusätzliche Impulse. Also schon die Differenzierung zwischen Wissensarbeit und Wissensverbreitung, also jetzt zwischen Wissenschaftlern, die jetzt nur mit Forschung beschäftigt sind, und der Lehre des Wissens, schon diese Differenzierung ermöglicht natürlich weitere Spezialisierung. Jetzt können sich die Wissenschaftler sozusagen mit Wissen beschäftigen, von dem sie nicht unbedingt, also dass sie nicht ständig auch unterrichten müssen. Also man kann zunächst einmal irgendwie hochabstrakte Problemchen wälzen, die man nicht unbedingt sofort irgendwelchen nicht wissenden Schülern beibringen muss. Das heißt, da ist sozusagen einmal ein Impuls gesetzt, wo man weitere sozusagen Spezialisierungsdynamiken ins Rollen bringt. Diesbezüglich nicht, dass die Vereinheitlichung des deutschen mitteleuropäischen Schulsystems zum sogenannten sekundären Bildungssystem hat es mit sich gebracht, dass da sozusagen ein Level geschaffen wurde, der als Standard gegolten hat dafür, dass man ins tertiäre Bildungssystem, nämlich in die Universitäten, übertreten konnte. Und erst damit war es grundsätzlich möglich, dass sie die Universitäten überhaupt so weit spezialisieren, wie sie das heute tun, weil sie eben einheitlich sozusagen auf einem gewissen Grundwissen aufbauen konnten. Das heißt, die Universitäten waren nicht mehr gefordert, oder die Universitätslehrer waren nicht mehr gefordert, jetzt die Basics immer wieder zu lehren. Das Wissen hat dadurch natürlich sozusagen einen enormen Spezialisierungsschub erhalten. Also all das, was wir heute unter reine Wissenschaft und unapplied sciences und was weiß ich, Glasperlspiel und abgehobene, kopflastige, theoretische Spielereien und vieles mehr, nicht, bezeichnen, baut grundsätzlich auf der Institutionalisierung dieses Wissenschaftssystems auf und ist eine Folge davon. Also sozusagen, man könnte da die Frage stellen, ist die Autonomie des Wissens und die Autonomie der Wissenschaft eine Idee, die nach Platon, die bereits vorher bestanden hat und an der sich sozusagen dann das Wissenschaftssystem entwickelt hat, oder ist diese Autonomie des Wissens oder der Wissenschaft erst eine Folge der Institutionalisierung dieser Art von Wissensarbeit? Da bieten sich ganz, ganz interessante Nachdenkmöglichkeiten. Gut, grundsätzlich die weitere Problematik, um ein bisschen weiterzukommen, die Spezialisierung des Wissens steigt, wie wir wissen, steigt damit natürlich auch sozusagen in dieser Differenzierung, steigt natürlich auch die Ablöse oder die Geschwindigkeit, mit der sich Wissensstände ablösen. In dieser hochdifferenzierten Wissenschaftslandschaft, in dieser hochdifferenzierten Wissensarbeit wechseln die Wissensstände immer schneller. Die, halt, die Halbwertszeit des Wissens wird immer geringer. Betrifft zunächst einmal grundsätzlich die Ausbildung. Nicht? Also wenn man sich sozusagen heutzutage, wenn man 3 Monate investiert, um irgendein gängiges Computerprogramm zu lernen, mit dem man sich dann erwartet, am Arbeitsmarkt irgendwie unterzukommen, nicht? Ist es keineswegs sicher, dass nach diesen 3 Monaten dieses Programm wirklich noch das aktuelle ist. Nicht? Das kennen wir alle. Also man hat möglicherweise 3 Monate investiert und steht dann erst da, steht erst vor diesem Umstand, dass man es nicht verkaufen kann, das Wissen. Nicht? Also sozusagen Ausbildungen werden völlig unplanbar in dieser rasant fallenden Halbwertszeit des Wissens. Während eines 4-jährigen Universitätsstudiums können heutzutage die Nachfragen nach dem Wissen, das da unterrichtet wird, 3-4 Mal wechseln. Ne? Das wissen wir alle, selbst im Bereich der Informatik, was ja vor kurzem noch ein relativ nachgefragtes Studium war. Ne? Und vieles mehr. Das heißt, Ausbildungen, Karrierepläne, Lebenskonzepte werden mehr und mehr dem Zufall überlassen. Völlig unplanbar. Und zwar per se. Also nicht, weil irgendjemand schuld dran ist, sondern weil eben einfach diese Dynamik der Wissensarbeit wirkt. Damit stellt sich dann natürlich auch zunehmend überhaupt die Frage, wer hat noch die Definitionsmacht, was überhaupt Relevantes und was wahres Wissen ist. Also diese berühmte postmoderne Frage, das kennen wir alles. Wer bestimmt, was wahr ist? Wer bestimmt, was dasjenige Wissen ist, das zurzeit Geltung hat? Grundsätzlich sagt man, naja gut, dazu haben wir ja diese Institutionen geschaffen, wie diese hier, die eben das wahre oder das relevante Wissen verwalten. Aber heutzutage wissen wir auch, dass diese Institutionen ihre eigene Dynamik entwickelt haben, die nicht unbedingt mit der Dynamik des Wissens quasi konform geht. Es war zu einer gewissen Zeit durchaus sinnvoll, dass man zum Beispiel Wissenschaftlerpositionen, also jetzt zum Beispiel auch Lehrer, Universitätslehrer, im Hinblick darauf, dass sie sehr große Reputation in der Gesellschaft gewonnen haben, insofern abgesichert hat, als man gesagt hat, man möchte diese Positionen von politischen Fluktuationen, auch von ökonomischen Fluktuationen vielleicht abkoppeln, freihalten. Das war nicht unbedingt sinnvoll, dass mit jedem politischen Wechsel sozusagen die Positionen der Universitätsprofessoren gefährdet waren. Dafür hat man sie pragmatisiert. Jetzt sitzt der gute 40 Jahre auf seinem Posten. Ich bin selbst Universitätslehrer, also nur um das deutlich zu machen. Also es ist kein Angriff auf meine Zunft, das ist nur grundsätzliche Darstellung des Sachverhalts. Ne? In 40 Jahren wechselt sich das Wissen, wie wir wissen, mittlerweile 100 Mal. Ne? Also sozusagen diejenige Dynamik und auch die Arbeit oder die Beschäftigung, die von einem Universitätslehrer gefragt ist, hat nicht unbedingt was zu tun mit der aktuellen Dynamik des wirklich sozusagen avanciertesten Wissens, wenn man das so nennen will. Ne? Also dieser Kongress ist ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eben relevantes Wissen durchaus nicht unbedingt nur von Universitätslehrern oder von irgendwie institutionalisierten Wissenschaftlern verbreitet oder erarbeitet wird. Ne? Also auch das sozusagen eine grundsätzliche Bedingung dieser Wissensarbeit. Da schenke ich mir dann vielleicht ein paar Punkte. Grundsätzlich wollte ich damit darauf hinweisen, dass sozusagen diese Auseinanderentwicklung von Angebot und Nachfrage von Wissen eine grundsätzliche ist. Und damit sozusagen durch keine sozialpolitische Maßnahme, die in irgendeiner Art und Weise wieder inkludierend, exkludierend wirkt, die in irgendeiner Art und Weise Monopole schafft, nämlich auch der institutionelle Universitätsbetrieb ist ja sowas wie ein Monopol, nicht? Für diejenigen, die augenblicklich drinnen sitzen, vielleicht aufgrund von Bedingungen, die vor 30 Jahren geschaffen wurden. Also, dass keine dieser sozusagen Lösungsmöglichkeiten dieses Problems wirklich auf Dauer eine Chance hat, diese interne Dynamik der Wissensentwicklung zu umgehen oder ihr zu entkommen. Und in dieser Hinsicht gibt es eben Überlegungen, dass man sozusagen diese Trennung radikal vollzieht. Radikal bitte auch unter Anführungszeichen, weil das Grundeinkommen ja nicht wirklich ein Einkommen ersetzen kann, das sozusagen wirklich, also zum Beispiel das eines Universitätslehrers ersetzen würde. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es da eben eine ganze Reihe von Überlegungen dazu, dass gerade Grundeinkommen im Bereich der Wissensarbeit sozusagen an Grund und Boden finden würde, auf dem es auch dann im Hinblick auf seine politische Umsetzbarkeit einige Chancen hätte, da besser zu stehen zu kommen, als das gegenwärtig der Fall ist. Und jetzt verlasse ich sozusagen die Theorie und möchte euch ein bisschen informieren über den aktuellen Stand der Diskussionen um dieses Grundeinkommen und eben so auf ein paar grundlegende auch Modelle hinweisen, die da eben gewälzt werden und diskutiert werden. Ich werde dann vielleicht anschließend dann noch auf einen Grund kommen, warum gerade die Wissensarbeiter da irgendwie vielleicht sich besonders anbieten bei der Umsetzung dieses Grundeinkommens. Aber zunächst einmal vielleicht zu dieser ganz grundsätzlichen Frage, nicht Grundeinkommen, also so, es liegt so quasi auf der Hand. Wenn es kein Einkommen für irgendeine Gegenleistung sein soll, na gut, wie wird es dann finanziert? Nicht? Also wie würde sozusagen die tatsächliche Finanzierung dieses Grundeinkommens ausschauen? Und da habe ich ein paar Berechnungsbeispiele vorgeführt oder aufgeführt. Da geht zum Beispiel ein gewisser Herr Fitzpatrick davon aus, und das ist immer wieder ein sehr naheliegendes und viel diskutiertes Argument, dass wenn ein Grundeinkommen finanziert würde, würden damit ja eine ganze Reihe von Ausgaben, die der gegenwärtige Sozialstaat hat, wegfallen können. Nicht? Also allen voran natürlich Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Pensionen, also das, was man so ganz allgemein als Social Security bezeichnet. Der gute Fitzpatrick hat es jetzt wirklich auch sehr oberflächlich und milchmädchenrechnungshaft aneinandergestellt. Nicht? Also wir sehen, die Gegenwärtige oder die im Jahr 1995, die Social Security Costs waren 49,3 Billionen, die britische Bevölkerung hat 55 Millionen Bürger zu diesem Zeitpunkt. Das würde, wenn man es ganz einfach dividiert, eine Summe von 17,2 Euro Grundeinkommen erlauben, ohne Extrakosten für den Staat oder für die Gesellschaft. Ne? 17,2 Euro pro Woche, naja, also kann man nur lächeln, ist nicht wirklich jetzt der große Wurf. Der Fitzpatrick rechnet weiter und sagt, also es würden sich eben die Administrationskosten der gegenwärtigen sozialen Sicherheit auch ersparen lassen. Und die sind ja nicht gering. Ne? Also man denke, was auch hierzulande oder in Deutschland notwendig ist, um eben die Sozialhilfe oder das Arbeitslosengeld und vieles mehr überhaupt zu verwalten. Also all diese administrativen Posten und auch Notwendigkeiten könnten wegfallen. Dadurch, bitte, der berechnet es sehr konventionell, es gibt da andere Schätzungen, aber der kommt halt auf 2,2 Billionen, wird man sich ersparen, Studentenunterstützungen, Steuerbefreiungen könnten wegfallen, weil ja durch das Grundeinkommen sozusagen eine gewisse Subsistenzbasis einmal gelegt würde, auf der dann quasi auch Unternehmensgründungen stattfinden könnten, zum Beispiel. Deswegen würde man sozusagen diese herkömmliche Funktion von Steuerbefreiungen einmal sich ersparen können. Also Wohnungskosten, Pensionsunterstützungen. Ein wöchentliches Grundeinkommen von 32,3 Euro, was auch nicht wirklich etwas ist, von dem man leben könnte. Das ist bitte sozusagen das erste Modell, dass keine zusätzlichen Kosten verursachen würde für eine bestehende Gesellschaft. Ein bisschen anders, das ist ein Modell, das Attac Österreich, also die Gruppe Visionen Attac, ausgerechnet hat für Österreich. Die gehen von einem wesentlich üppigeren Grundeinkommen aus. Wir würden, und zwar Kinder unter 15 bis 20 bis zur Pension und dann an Pensionisten, schon ganz gehörige Summen ausbezahlt werden. Ne? Das ist die jährliche Summe, das ist die monatliche Summe. Das ist die, wie man sieht, die Bevölkerungszahl und hinten ist die Zahl, die man braucht, um eben das zu finanzieren. Also staatliche Summe, aber, und das ist sozusagen die Gegenrechnung, die gehen jetzt davon aus, dass diejenigen Kosten, die man sozusagen abschaffen könnte, also dasjenige Sozialsystem, auf das man verzichten könnte, würde eben da diesen ersten Teil betreffen. Und die gehen eben davon aus, dass zusätzlich auch noch eine ganze Reihe von Steuererhöhungen und das ist ein, wie nennen Sie das, Wertschöpfungsabgabe, genau. Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Vermögensteuer, Einkommensteuer, diese Börsenabgaben, die da vor einiger Zeit erst abgeschafft wurden, die es ja bis vor kurzem gegeben hat, Kapitalertragssteuer, das sind Stiftungssteuern und das sind Einkommensteuern. Verschiedene Berechnungsarten, aber man sieht in ungefähr sozusagen, was notwendig wäre, um eben auf diese Summe in etwa zu kommen. Dann also diese Kosten würden sozusagen erstehen für die Gesellschaft. Ne? Jetzt ist es natürlich, und das ist sozusagen eines der großen Probleme für diese Grundeinkommensdebatte, nicht unbedingt sonderlich populär in Zeiten, wo sich der Sozialstaat zurückzieht, von zum Beispiel von einer Erhöhung der Einkommensteuer zu sprechen. Ne? Also das sozusagen in Zeiten, wo der schlanke Staat sehr modern ist und überall besonders hervorgestellt, also hervorgehoben wird, sind natürlich solche Erhöhungen wahrscheinlich politisch nicht durchzubringen. Das ist sozusagen ein grundsätzliches Problem, an dem dieses Modell scheitert. Da gibt es dann andere Überlegungen dazu. Also ein Modell, das ich persönlich für nicht uninteressant halte, die gehen davon aus, dass eine Summe von 2 bis 2,5% des Bruttoinlandsprodukts von Ländern, von Ländern wie, was weiß ich, zentraleuropäische Länder, Deutschland, Italien und so, ne, ausreichen würde, um jedem Neugeborenen ein virtuelles Konto zuzuweisen, das eben nur sozusagen auf den Namen geht, das aber nicht angreifbar ist und das bis zum 65. Lebensjahr verzinst wird, also angelegt wird, und 5% sind durchaus konventionell, also das ist erreichbar, ne? Das ist sozusagen langzeitige Entwicklung der Kapitalmärkte, würde das auf 900.000 US-Dollar anwachsen und diese 900 US-Dollar wären genug, um eben dann ab dem 65. Lebensjahr eine Pension von 45.000 US-Dollar jährlich auszuzahlen. Und 45.000 US-Dollar jährlich, da kann man schon was anfangen. Ne? Das ist schon eine Summe, die durchaus Sinn macht. Grundsätzlich würde ja die Summe des Virtual Accounts nicht angegriffen werden, sondern nur die Zinsen dieser Summe. Und damit würde nach dem Tod der ersten Generation diese Summe für die zweite.
Aber Inflation ist die 45.000.
Ja, das ist natürlich selbstverständlich. Das geht davon aus, dass die Bevölkerungszahl gleich bleibt. Also auch das ist natürlich irgendwie problematisch. Inflation ist nicht ein, also es gibt da ganz, das ist sozusagen ein Modell, das selbstverständlich hochtheoretisch ist, aber das doch zumindest irgendwie so mal einen Denkansatz liefert, nicht? Wie so eine Sache zu finanzieren ist. Also wie gesagt, ab der zweiten Generation würde diese Summe dann sozusagen jedem von Geburt an zur Verfügung stehen, nicht? Selbstverständlich, die erste Generation in diesem Modell wäre natürlich besonders getroffen, weil sie das aktuelle Sozialsystem noch finanzieren muss, aber natürlich auch diesen Abzug des Bruttoinlandsprodukts hinnehmen muss und da natürlich besonders zur Kasse gebeten wird. Ne? Also sozusagen für die politische Umsetzung auch ein schwieriger Punkt. Man kann das dann natürlich sozusagen auf ein paar Generationen aufteilen, auch dazu gibt es Modelle. Es ist trotzdem natürlich so, dass man das dann politisch argumentieren muss und da gibt es natürlich große Probleme. Es gibt übrigens ein ähnliches Modell, das möchte ich nur erwähnen. Ja? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Das, ja. Selbstverständlich. Also sozusagen die Dynamiken, die ich gerade vorher erwähnt habe, im Hinblick zum Beispiel auf die Wissensarbeit, die ja heutzutage 65 Jahre so grundsätzlich, also die Situation in 65 Jahren so grundsätzlich umkrempeln kann. Nicht? Also sozusagen, was ist überhaupt noch planbar auf 65 Jahre, nicht? Also die sind da natürlich nicht mit berücksichtigt, das ist schon klar. Also wenn man sozusagen umgekehrt 65 Jahre zurückgeht, was da alles passiert ist, gerade in unseren Breiten, nicht? Also wenn man da sozusagen so lange planen würde, ist natürlich, da erübrigt sich diese Rede darüber. Aber es ist sozusagen nur ein Modell, dass man sieht, da gibt es Denkansätze in dieser Richtung. Es gibt ein anderes Modell, das erwähne ich nur nebenbei, das geht nicht von, also das hat das zum Beispiel für Amerika, für die Vereinigten Staaten durchgerechnet, die gehen nicht von 2% des Bruttoinlandsprodukts ab, sondern von einer 2%igen Vermögensteuer. Und damit wären in Amerika wenige, allerdings sehr mächtige betroffen, die sich natürlich vehement gegen diese Steuer wehren würden, aber die kämen auf ungefähr ähnliche Summen dadurch, dass sozusagen die Mächtigen da auf längere Zeit kräftig zur Kasse oder die Reichen zur Kasse gebeten werden. Ach ja, gut, dann sind wir schon bei diesen, ja, also was ich grundsätzlich da dazu sagen möchte, das ist natürlich ein Modell und so wie eben auch das Folge nur ein Berechnungsmodell darstellt. Die wahrscheinlichste Variante und so wie es gegenwärtig politisch auch aussieht, wenn man das überhaupt andenkt, dieses Grundeinkommen, ist natürlich die, dass sowas wie eine Mischform da angewandt werden muss. Also das heißt irgendwie eine Mischung aus all den zur Verfügung stehenden Modellen. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass so ein Grundeinkommen zunächst einmal auf einem sehr, sehr geringen Level ansetzen wird. Nicht? Also diese 17,2 Euro, die da im ersten Modell angedacht waren pro Woche, nicht? Also das ist wahrscheinlich sozusagen diejenige Summe, von der man zunächst einmal realistischerweise ausgehen muss, wenn so ein, wie gesagt, das große Wenn ist dann natürlich immer davor, also wenn so ein Modell überhaupt angedacht wird. Ich erwähne es nur sozusagen nebenbei, das große Problem gegenwärtig politisch natürlich auch die nur vierjährigen also sozusagen politische Parteien sind bekanntlich nur vier Jahre jeweils an der Macht in unseren Breiten und legen natürlich auch ihre politischen Programme nur im Hinblick auf 4 Jahre oder auf diese Zeit an, nicht? Legislaturperioden, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Das heißt, selbstverständlich denkt niemand von denen in solchen Zeiträumen, die irgendwie notwendig werden, um so eine Sache anzudenken. Nicht? Also das, auch das ist sozusagen ein sehr grundsätzliches Problem, das die ganze Sache natürlich in den Bereich des Utopischen verschiebt. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite haben wir natürlich die großen Probleme mit steigender Arbeitslosigkeit, mit unfinanzierbaren Pensionssystemen, mit einer Wissensarbeit, und da bin ich auch eigentlich bei dem Punkt, auf den ich hin will, nicht? Einer Wissensarbeit, die gesellschaftlich zwar sehr wohl geachtet ist, also im Hinblick auf Wissensarbeit sind sozusagen diese Vorwürfe des Sozialschmarotzertums oder des Parasitentums relativ sozusagen im verschwindenden Bereich. Also diesbezüglich hätte man vielleicht, gerade im Hinblick auf Wissensarbeiter, eine gesellschaftliche Zustimmung, die ja, da vielleicht Argumente liefern könnte, dass sowas angedacht wird. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich diese Sache insofern auch problematisch, als mit Wissensarbeitern wieder sozusagen ein Gesellschaftsteil besonders herausgegriffen wird und dem ein gewisses Recht, nämlich ein unbedingtes Einkommen zugestanden wird und dem anderen Gesellschaftsteil nicht. Also es wäre wieder diese Exklusions-Inklusionsproblematik. Ne? Man müsste das sozusagen von vornherein so anlegen, dass man das schrittweise erweitert und dann natürlich selbstverständlich, und das ist auch eine grundsätzliche Problematik dieser Geschichte, sofort natürlich auch über den nationalen Rahmen hinaus anlegt. Ne? Also sozusagen, wenn man ein Grundeinkommen tatsächlich in einer Nation, in einem Land einführen würde, hat man sofort das Problem natürlich, das wir ohnehin bereits kennen, der Wirtschaftsmigration oder in dem Fall der Grundeinkommensmigration. Nicht? Also das Land würde gegenüber seinen Nachbarländern sozusagen so einen Unterschied schaffen, der natürlich dann enorme soziale Folgen hätte. Also sozusagen, das sind die Bedingungen, die dieser ganzen Idee überhaupt im Weg stehen. Aber nichtsdestotrotz, also es gibt so irgendwie auch bereits in Regierungskreisen, naja, sagen wir mal, eine gewisse Aufmerksamkeit für diese Idee des Grundeinkommens. Ich erwähne es nur nebenbei, also es waren bei diesen großen Kongressen, die da alle zwei Jahre, dieses Jahr übrigens im September in Barcelona stattfinden, also es waren da auch schon Leute dabei, wie die Gesundheitsministerin von Deutschland, der Sozialminister von Finnland, die ILO, also diese International Labour Organization, engagiert sich da in dieser Organisation und viele mehr. Also das ist sozusagen doch ein Diskurs, der nicht mehr nur im ganz alternativen Eck steht, der doch mehr und mehr Interesse auch bei politisch maßgeblichen Leuten erweckt. Auch das nur am Rande, Brasilien hat vor kurzem, vor einem Monat oder was, eine offizielle Absichtserklärung abgegeben, bis zum Jahr 2007 ein Grundeinkommen einzuführen, als erstes Land der Welt. Nicht? Also die gehen tatsächlich an dieses Projekt mit Umsetzungswünschen heran. Wobei man da gleich auch dazu sagen muss, selbstverständlich ist 2007 auch eine lange Zeit, politisch gesehen. Nicht? Also das ist gegenwärtig der Lula, der berühmte Sozialistenführer in Brasilien, der dort gerade an der Macht ist, ob sich der bis 2007 heute ist, unter den aktuellen politischen Bedingungen natürlich auch mehr als Frage. Aber nichtsdestotrotz, also es gibt so bereits ein Land. Es gibt in Alaska diesen berühmten Alaskan Permanent Fund. Das ist eine Auszahlung von Ölgewinnern, die an jeden Bürger von Alaskas ausbezahlt werden und im Jahr sowas wie 1500 US-Dollar ergeben. Ist nicht viel, aber ist doch immerhin so etwas wie, also bedingungslos. Ne? Das ist sozusagen nur eine Dividende, eine Sozialdividende, die das Land an seine Bürger bezahlt. Alaska hat nicht viel. Bitte? Ja, okay, ich muss. Gut, stimmt. Ganz kurz nur, oder ich weiß nicht, soll ich es bleiben lassen? Es ist an sich ein interessantes Experiment oder ein Gedankenbeispiel, nämlich es ist sozusagen die Frage, die grundsätzliche Frage, würden, wenn man ein Grundeinkommen zur Verfügung stellt oder wenn man ein Grundeinkommen einführt, würden zu viele Leute aus der Gesellschaft dann auf die Arbeit verzichten und sagen, na gut, dann passt eh, also dann will ich gar nicht mehr arbeiten und so. Und das ist natürlich eine grundsätzliche Problematik, keine Frage. Und deswegen gibt es eben so Modelle, um das zu umgehen, gibt es so Modelle, die Höhe des Grundeinkommens so quasi von der Arbeitsbereitschaft abhängig zu machen. Und da gibt es dieses schöne Denkmodell, das vielleicht auch ganz gut den Abschluss meiner Ausführungen bildet. Ne? Also es gibt eben ein fiktives Land, EU oder EU, das eine Population im arbeitsfähigen Alter von 5 Millionen hat, aber eben nur 4 Millionen Jobs anbieten kann, also Arbeitsplätze anbieten kann. Die Regierung von diesem Land gibt eben so Labor Rights aus, und zwar nur 4 pro Person, um aber einen Arbeitsplatz zu bekommen, sind 5 notwendig. Naja, und das fünfte Labor Right muss man sich sozusagen am freien Markt kaufen, und das, also der Verkauf, sozusagen die eine Hälfte der Gesellschaft sagt, super, ich kann es verkaufen, davon kriege ich jetzt sozusagen ein Einkommen, das ist nur ein Denkmodell, bitte, das ist schon klar, nicht? Aber sozusagen, die sagen, ja, davon habe ich jetzt ein Einkommen, super, und ich brauche nicht mehr arbeiten und ich kann alle meine Labor Rights veräußern, und die anderen sagen, nein, ich will aber trotzdem lieber irgendwie was arbeiten und kaufen sich solche Labor Rights. Und sozusagen Angebot und Nachfrage von diesen Labor Rights würde dann quasi die Höhe des Grundeinkommens selbstregulierend bestimmen. Also da würde sozusagen nicht von der Regierung festgesetzt werden, so hoch ist es und das ein für alle Mal, sondern das wäre eben sozusagen an die Arbeitswilligkeit der Bevölkerung gebunden. Wenn zu viele nicht mehr arbeiten wollen, dann sinkt der Preis so, also das sinkt dasjenige, was man durch den Verkauf der Leber jetzt bekommen kann, so weit, dass man halt davon nicht leben kann und dann werden wieder mehr arbeiten und naja, okay. Gut, damit bedanke ich mich und ja, und stehe auch für Nachfragen.
Ja, also.
Ja, Halbwertszeit habe ich gesagt, nein, aber ja.
Wie hast du das nochmal begründet, dass es zu dem Phänomen kommt?
Grundsätzlich durch die gleiche Dynamik, also Spezialisierungs- und Differenzierungsdynamik, nicht? Also, das sind ja dann, man stelle sich es in der Praxis vor, nicht? Also was ich auch jetzt zum Beispiel zum Problem freie Software, arbeiten auf der ganzen Welt sehr verschiedene hochspezialisierte Problemlöser und durchaus auch unabhängig voneinander, wie wir wissen. Nicht? Also es gibt zum Glück das Internet, wo man sozusagen doch zueinander findet und wo man dann auch wieder vergleicht. Aber
was trinkt?
Ich habe einen Kuchen. Also ich brauche sowieso ein paar Kaffee. Aber wie wir wissen, also diese Expertenstreits, die sind ja heutzutage fast virulent, also das ist ja was jeder kennt, nicht? Also es gibt ja kaum mehr ein Gebiet, wo wirklich, wo man sagen kann, das ist das Wissen, das zählt. Nicht? Für fast zu jedem Buch, das irgendwo, auch bitte in der Grundeinkommensdiskussion, das ist ja besonders fatal, streiten die Leute ja, bis in die Wirkungslosigkeit hinein miteinander, was jetzt sozusagen die tatsächliche.
Ja. Deswegen ich darauf zu sprechen kann, ist der Punkt, ob es nicht vielleicht besser, also auch für bestimmte Völkerorganisationen, die da richtig daraus ergeben wäre, wenn man einfach hinspricht, von der zunehmenden Bedeutung und Wertschätzung von Innovationen und neuen Wissen in der Gesellschaft. Also, das trifft nicht zu 100%, also im Bereich zum Beispiel der Altphilologie. Ja. Es ist nicht jetzt die Innovation an sich, sondern es ist tatsächlich vielleicht irgendeine Spezialisierung auf kleine Themenbereich. Aber so insgesamt, also kann man nicht sagen, dass Innovation so die Triebfeder ist, die diese schnellere Veraltung und es immer schnellere neue Produktion von Wissen eigentlich verursachen. Also ich finde es auch von daher interessant, zu dem Punkt anzugehen, wenn man dann zu der Begründung zu einer Grundrente für Wissensarbeit kommt. Weil du hast da vorhin dann gesagt, das ist mir aufgefallen, bei dir ging es darum, eigentlich nur Wissensarbeit für einen bestimmten Teil der Bevölkerung zu bezahlen. Wissensarbeit kann man aber auch so verstehen, dass es eigentlich notwendig wäre, die ganzen, also den Verhaltenssorgen der Bevölkerung dafür zu bezahlen, weil wenn Innovation stattfindet, vor allem in einer demokratischen Gesellschaft ist es ja wichtig, dass man sich als aufgeklärter Bürger mit einer ganzen Reihe von Dingen immer wieder auseinandersetzt. Mhm. Und die Zeit muss dann ja irgendwie auch bezahlt werden. Also sprich jetzt der Arbeiter, der 8-9 Stunden am Tag arbeitet, sich danach um seine Familie kümmert, der kriegt dann irgendwie womöglich gar nicht mit, was sich eigentlich tut in der Welt. Und das soll nach 4 Jahren über irgendwas abstimmen. Weil ich weiß eigentlich gar nicht so ganz genau, was passiert ist. Also er kann ja im Grunde sich nur entscheiden, will ich noch mal den Schlaf, den ich bräuchte, um über die Runden zu kommen, oder will ich mich weiterbilden. Mhm. Ja. Also zum Beispiel für solche Fragen.
Also ich weiß nicht, ich habe es vielleicht nicht erwähnt, ich bin Philosoph hauptberuflich, also ich bin eben auch hier am Institut und Als solcher bin ich so quasi dem Begriff Innovation schon auch insofern ein bisschen skeptisch gegenüber, weil es ist nicht zu übersehen, wie sehr dieser Begriff bereits ein Selbstläufer ist. Nicht? Also es geht ja oft einmal schon gar nicht mehr so quasi um die eigentlich, also um das, was er bezeichnet, sondern man fügt sich ja mit ihm auch im Hinblick auf auch in der Wissenschaft nicht besonders innovativ zu sein, und da wird es ja oft einmal zur Basis von so Evaluierungen und Einschätzungen, nicht die also ich weiß nicht, oder typisches Vorstellungsgespräch oder ich weiß nicht, Unternehmensgründungsgespräch, nicht? Also da muss Innovation oder innovativ mindestens einmal vorkommen, nicht? Sonst ist es es ja nicht, unabhängig davon, ob das, was es bezeichnet, irgendwie vorhanden ist. Ne?
Aber da müssen wir natürlich erstmal definieren, was ist Innovation? Das ist ja auch Wissensarbeit.
Richtig.
Das ist vielleicht jeder Job ja nicht völlig irgendwie primitiv, wenn es nicht gerade Straßenfähig ist oder irgendwie Obstkopf lesen, dann ist es Wissensarbeit.
Selbstverständlich.
Ja. Also produzieren ist ein ganz beträchtlicher Teil der Wissensarbeit.
Ja. Na, das ist natürlich der Clou der ganzen Geschichte, dass sozusagen dieser, also mein Vortrag arbeitet mit dem Trick, eben dem Bereich der Wissensarbeit überhaupt nicht zu definieren, nicht? Weil dann wird es sofort schwierig, nicht? Wo fange ich an? Nicht? Grundsätzlich hab ich so ein bisschen vor Augen natürlich, also da ich selbst Wissenschaftler bin, diesen Bereich, aber selbstverständlich auch diesen ganzen prekären oder prekarisierten Bereich der Künstler, Schauspieler und vieles mehr, nicht? Also eben jenes Segment des Arbeitsmarktes, das eben so grundsätzlich hier und jetzt die Probleme schafft, nicht? Um das ganz kurz zu sagen. Ja.
Ja, und das heißt, ich möchte nochmal so wie ich mit einer Hauptthese anknüpfen.
Ja.
Die Wissensarbeit, egal wie man sie jetzt definiert, aber wir können uns das vorstellen, kommt, also Leute, die absolut Wissen produzieren, dieser gesellschaftliche Bereich würde sich besonders gut eignen für die Einführung eines Grundeinkommens oder für die Diskussion eines Grundeinkommens, weil dort, wie gesagt, das Angebot und Nachfrage quasi gesetzmäßig auseinanderklaffen. Mhm. Und ich möchte Sie hinterfragen, ob das wirklich so ist, weil auch in der Wissensarbeit gibt es ja eine Reihe von Produkten, von Erzeugnissen, die sehr erfolgreich sind am Markt und wo man, ja, egal ob in der Kunst, ob in der Wissenschaft, gibt es Personen, die mehr als gut leben können.
Absolut.
Mit ihren, ja, Erzeugnissen, und die aber auch nicht geschützt sind, also höchst durch Copyright, aber nicht jetzt im Sinne von einem Patent. Also jeder kann es kaufen. Und es ist zugänglich, das Wissen.
Absolut.
Also, ich habe mit dieser These zu.
Soll ich zuerst antworten oder willst du was dazu?
Ich
kann auch genau dazu. Ja. Na, also sozusagen, was ich in meinen Ausführungen viel zu wenig vielleicht herausgestellt habe, ist der Umstand, dass es geht nicht so sehr um eine grundsätzliche Entkoppelung, sondern es geht darum, dass dort, wo sich Angebot und Nachfrage in der Wissensarbeit noch treffen, der Zufall waltet. Dass es in keiner Art und Weise auch aufgrund dieser enormen Dynamiken, die da jetzt in der Wissensarbeit zugange sind, nicht? Auch aufgrund dessen in keiner Weise heutzutage mehr planbar ist, dass du mit deinem Wissen tatsächlich auf gesellschaftliche Nachfrage triffst. Nicht? Groß genug, eine Nachfrage, die groß genug ist, um dich auch zu ernähren. Das geht mittlerweile auch, eben wie ich bei der Ausbildung hingewiesen habe, auch Informatikern so oder denjenigen Wissensarbeitern, die bis vor kurzem noch geglaubt haben, da eigentlich auf einem, also sozusagen sicher im Boden unterwegs zu sein.
Aber das ist ja nichts Neues. Also, weil die klassischen Wissensproduzenten, also Universitäten, wo Priester gelehrt haben, die letzten 500 Jahre oder noch viel länger, je nachdem, in welcher Tradition man zurückgeht, das waren immer quasi basisfinanzierte Menschen. Im Sinne von, dass die Produktion mehr oder weniger entkoppelt war vom Ergebnis.
Ja.
Also der klassische Universitätsprofessor in Österreich, er wird jetzt eh aufgelöst, aber in dieser Form, du wirst es sehr gut kennen, da ist es mehr oder weniger entkoppelt. Die Leistungskontrolle der Universitätsprofessor ist so gering, dass man quasi von einer Entkopplung spricht.
Okay.
Das ist nichts anderes als ein sehr, sehr gutes Grundeinkommen. Wo man sehr produktiv sein kann, aber wo es nicht unbedingt sein muss.
Durchaus. Deswegen meine Betonung. Also selbstverständlich, es hängt von sozusagen von der Frage der Definition der Wissensarbeit ab. Also wenn man sich so eng begreift, dass man sagt, diejenigen, was im aktuellen Gesellschaftssystem da irgendwie als solche schon definiert sind und da auch anerkannt sind, dann ist das nicht viel Unterschied zu dem, was wir aktuell haben. Das habe ich ja auch eben mit dieser kurzen Ausführung dazu zur Entwicklung der Schulen und Universitäten angepeilt in etwa. Nicht? Ich weiß nicht, ob es kurz umgekommen ist, aber zumindest habe ich das gemeint damit. Nicht? Selbstverständlich geht es sozusagen im Hinblick auf diese Sache auf eine Ausbreitung und zwar auf eine Universalität der Bezugsberechtigten, nicht? Und zwar auch über nationale Grenzen im Endeffekt hinaus, nicht? Also das ist halt sozusagen die große der große utopische Aspekt dieser Geschichte, dass wenn, dann ist es natürlich sozusagen seiner Idee nach dann verwirklicht, wenn es weltweit ausgezahlt werden wird, nicht? Und auch sozusagen, was das für Probleme schafft. Es gibt übrigens Rechenmodelle diesbezüglich, die gar nicht so uninteressant sind, aber sozusagen, was das für in weiterer Folge für Probleme nach sich zieht. Darf ich ganz kurz, bevor ich habe Alexander. Okay, ganz kurz noch was zur Rechtfertigung, warum ich mit dieser Geschichte der Wissensarbeit komme. Wie man sich gut vorstellen kann, nicht? Diese Diskussion ist eben auch ein Wissensprodukt und ist natürlich in sich mittlerweile in 100.000 Fraktionen gespalten. Und es gibt von ganz links bis ganz rechts im Prinzip Leute, die irgendwas an dieser Idee finden und damit diskutieren und die natürlich auch ihre persönliche Herangehensweise an diese Geschichte haben und die natürlich, und das ist sozusagen auch eigentlich sozusagen in den Ursprüngen dieser Idee zutiefst verankert, die natürlich da irgendwie Konzeptionen von sozialer Gerechtigkeit an diese Geschichte anlegen. Nicht? Naja, nun, also grundsätzlich geht es natürlich auch mir darum. Nur das Problem, und das ist sozusagen auch ein Wissensproblem, ist eben das, dass wie wir wissen, oder wie besonders Philosophen heute wissen, dass soziale Gerechtigkeit keineswegs ein Ding ist, das ein für alle Mal feststeht und über das man nicht diskutieren könnte. Ne? Also selbst die Menschenrechte sind mittlerweile hoch diskutiert und es gibt 100.000 Argumente, warum sozusagen die Menschenrechte noch einmal abstrahiert und umformuliert werden müssen, weil gewisse Bevölkerungskreise oder Gesellschaftskreise noch immer nicht miterfasst sind oder nicht wirklich sozusagen Gerechtigkeit gewährleistet damit ist und vieles mehr. Also meiner persönlichen Erfahrung nach sind alle diese oder stehen alle diese Versuche, das Grundeinkommen von so einer Richtung her zu argumentieren, vor dem Problem, dass sie sozusagen ihre eigene ideelle oder ideologische Basis zunächst einmal sehr ausgiebig und vielfach diskutieren müssen und damit dann schon gar nicht mehr zu der Frage kommen, wie ist es jetzt mit dem Grundeinkommen. Deswegen ist es sowas wie ein Versuch, diese philosophische Frage auf eine soziologische herabzubiegen und zu sagen, schauen wir sich tatsächliche Dynamiken an, die man vielleicht da, auch bitte auch das, natürlich empirisch messen, ist natürlich auch ein sehr positivistischer Begriff, der erst einmal umgesetzt werden muss, ist mir voll bewusst. Aber wo man sozusagen vielleicht, also diese Differenzierungsdynamiken, die sind meiner Meinung nach wertfreier, jenseits von Ideologien oder politischen Meinungen zu fassen, als wenn man jetzt, was weiß ich, aus marxistischer Richtung oder ich weiß nicht, dass auch die katholische Soziallehre nimmt sich diesem Thema an und argumentiert dafür und vieles mehr. Ne? Und es ist auch sehr wichtig, dass dieser Diskurs eine Vielfalt aufweist, keine Frage, nicht? Es ist nur sozusagen mein Versuch, das anhand einer Dynamik zu argumentieren, die vielleicht irgendwie ein bisschen jenseits von bestehenden politischen Positionen da ansetzen kann oder an die Sache herangehen kann. Ne? Ob das gelingt, bitte, auch das ist Work in Progress und natürlich bin ich mir bewusst, dass man da sozusagen dieser Problematik, nicht, dass man, wenn man Wissensarbeiter sagt, ja gar nicht genau sagt, wenn man eigentlich damit meint, nicht? Keine Frage, dass das ein großes
Problem ist. Ich würde noch kurz dazu. Ja. Also wenn man das überspitzen will, könnte man argumentieren, wenn das, was Menschen tun, auch überhaupt keine Nachfrage mehr trifft, dann ist der Punkt erreicht, wo man auf jeden Fall Grundeinkommen einführen
soll. Nein, das ist nicht das Argument. Sondern wenn Nachfrage und Angebot so unvorhersagbar zufällig fluktuieren und so zufällig aufeinandertreffen, gelegentlich und da gleich wieder auseinanderklaffen, so wie es sozusagen aktuell der Fall ist, dann wäre es sozusagen Grund, es ist ja selbstverständlich keine Radikaltrennung von Angebot und Nachfrage. Nicht? Also ein Grundeinkommen ist ja nur ein Grundeinkommen. Was weiß ich, wissenschaftliche Apparaturen, Computer, Universitäten, all das ist ja damit nicht zu finanzieren. Nicht? Es ist ja sozusagen nur eine Basis, auf der die Wissensarbeit jetzt jenseits von unmittelbaren Überlebensfragen weiter tun könnte. Nicht? Also insofern ist natürlich sozusagen der bestehende Betrieb bleibt eh, wie er ist. Das ist nur sozusagen zunächst einmal diese Existenzfrage damit vielleicht einmal ausgehebelt. Ne? Wäre, Konjunktiv.
Aber auf der anderen Seite, wenn man so die reale Welt betrachtet, denke ich mir, könnte es auch sein, dass auf der Seite der Nachfrage zunehmend mehr gesteuert wird. Wenn man jetzt gerade etwa in Österreich die Leistungsvereinbarung anschauen, die wir immer zu gelesen haben, also wird schon auf der Seite der Nachfrage einfach versucht, sich in diesem Grad die Produktion zu steuern, ja, das Angebot zu steuern. Und das Gleiche haben wir natürlich auf der europäischen Ebene, wo die EU-Projekte gegeben werden. Also da wird sehr genau gesteuert auf Seiten der Nachfrage, was produziert man kann und was nicht. Ja? Und gerade in diesem Schritten bereits ist es dann gestoppt. Ja. Das widerspricht jetzt dann dem Konzept, aber denken, ob das jetzt gut ist oder schlecht, dass es auf der Nachfrageseite so stark gesteuert wird, weiß ich nicht. Da kommt die Frage, die sehr interessant ist, ist eine Koppelung. Oder die
Nachfrage. Nein, also grundsätzlich. Was wäre möglich, man möchte sich nur mal freuen, wenn man sozusagen eben diese Existenzfrage mal beseitigt und sagt, also auch jetzt auch ganz in konventioneller Hinsicht, was wäre wirtschaftlich möglich, wenn jetzt sozusagen junge Leute einfach unabhängig davon, ob sie jetzt die nächsten zwei Jahre überleben können oder nicht, Unternehmen ins Auge fassen können. Nicht? Natürlich würde sehr viel sozusagen Fantasterei im Spiel sein und viele dieser Unternehmensgründungen würden dann natürlich den Bach runtergehen, aber nichtsdestotrotz, es wäre ein gewisser Prozentsatz, wäre vielleicht dabei, der durchaus dann ins Rollen kommt, nämlich erst nach einer gewissen Anlaufzeit. Und diese Anlaufzeit kann eben mit einem Grundeinkommen überwunden werden. Heutzutage haben die leider keine Chance, weil es einfach über diese, also kein Unternehmer ist von Anfang an in den schwarzen Zahlen, ne? Das ist ganz klar. Aber so könnte man sozusagen die erste notwendige Durststrecke überwinden und dann mal versuchen und probieren, ne? Und auch natürlich im Bereich der Wissensarbeit. Also man muss dann nicht sofort darauf schauen, dass man irgendwo in einer Institution unterkommt, dass man Forschungsförderung bekommt für sein Projekt und. Ne? Also das sind ja, oder Publikationen, wie blöd auf dem Markt wird, damit man da sich einen Namen macht und vieles mehr. Also dieser ganze Druck wäre natürlich zunächst einmal, also es wäre so etwas wie ein Ventil, das eben ein bisschen Druck ablassen würde, meiner Meinung nach.
Ich habe vorher eine Frage, das eine ist, bei dieser Entkopplung von Angebot und Nachfrage, dass man für bestimmte Arten von Wissensproduktion keine Nachfrage existiert. Also beim Wissen würden Sie das vielleicht nicht so sehr trauen derzeit, aber bei Kunst oder anderen Bereichen wäre es vielleicht leichter, dass das ja so, warum hört man nicht einfach auf, das zu produzieren? Also ich bin jetzt selber dieser Meinung, aber das ist, denke ich mal, ein Produkt, der sehr oft kommt.
Naja, also das wollte ich ja eigentlich mit meinem, das ist auch vielleicht viel zu wenig rübergekommen. Ne? Also grundsätzlich, die immanente Wissensarbeit, also jetzt, was ich idealtypisch so nenne, die immanente Logik der Wissensarbeit schafft unter Umständen ganz andere Probleme, als jetzt die immanente Logik des Marktes zur gleichen Zeit schafft. Also Beispiel, das ich da in meiner Vorbereitung zu dem Vortrag rausgesucht habe, das war George Boole, die Boolesche Algebra, nicht? Anfang des vorvorigen Jahrhunderts, nicht? Hat auf ein Problem, auf ein rein formalistisches, internes, mathematisches Problem geantwortet, das überhaupt nichts sozusagen mit irgendwelcher Anwendung zu tun gehabt hat. Der gute Boole hat wirklich rein auf sozusagen auf Probleme, die die mathematische Entwicklung seiner Zeit bis zu dem Punkt getrieben hat, geantwortet, und die Sache war absolut losgelöst von jeder Möglichkeit da irgendwie, also diese Formalisierung der Mathematik, die er da eben begründet hat. Ne? Und siehe da, 100 Jahre oder 150 Jahre später, auf einmal ist Nachfrage dafür da. Das hat kein Mensch irgendwie vorhersehen können. Da sind Nachfrage und Angebot so plötzlich wieder irgendwie zusammengekommen, wo man sie im Prinzip, aber so ist es laufen. Nicht?
Also eher so ein Marktversagen im Sinne der Volkswirtschaftslehre, wo halt Märkte durch mangelnde Informationen oder durch.
Nicht, da sind auch die Märkte nicht schuld, die haben ihre eigene Dynamik, nicht? Also zu der Zeit. Da ist sozusagen die Entwicklungsdynamik des einen Stranges von der Entwicklungsdynamik des anderen völlig abgekoppelt und da passieren Sachen relativ gleichzeitig, die einfach. Das, also laufend, nicht? Wir haben natürlich versucht.
Die fehlende Nachfrage ist ja prinzipiell fehlende, dass nie nur danach nachgefragt werden wird, sondern es kann durchaus sein, dass
Preise gestellt werden. Natürlich, selbstverständlich. Ne? Also bitte, aus meiner eigenen Erfahrung ganz kurz: ne? Wir haben hier am Institut sozusagen den Auftrag, natürlich die aktuelle philosophische Diskussion irgendwie zu unterrichten und zu verbreiten und da irgendwie bekannt zu machen und vieles mehr. Ne? Selbstverständlich ist die aktuelle philosophische, also gerade ich habe es ja erwähnt, ich bin so ein Systemtheoretiker unter Anführungszeichen, was immer das heißt, ne? Also gerade diese ganze Diskussion um Luhmann ist ja was, sowas von abgehoben, das ist ja nicht zu glauben. Ne? Und nichtsdestotrotz, also ich gehe sozusagen vor meine Studenten hin mit dem Wissen, Leute, ihr werdet das nie irgendwie umsetzen können und will Ihnen eigentlich auch sofort mitteilen, bitte tut euch dann ja nicht zu viel engagieren, weil, ja wirklich, das ist Protest, bitte, ihr habt eh keine Chance, damit jemals einen Job zu finden, ihr werdet es auch sonst irgendwie nicht brauchen können. Also tut euch nicht zu viel an, tut nicht zu viel Energie reinstecken. Auf der anderen Seite, rein vom Lehrplan her und von meinem Auftrag als Lehrer, selbstverständlich muss ich schauen, dass diese Seminare, also wenn man so, was weiß ich, irgendwie Seminare zu Luhmann abhält, natürlich muss das ein gewisses Niveau haben, natürlich muss ich das sozusagen fast auf dem Level der Diskussion bewegen, auf dem sich der gute Luhmann selbst bewegt hat. Also, und das klafft natürlich grundlegend auseinander. Und da kannst du, also sozusagen, wo ist da die Möglichkeit? Natürlich, ich kann es nicht vorher wissen. Also wenn die Guten in 30 Jahren auf irgendwelche Probleme stoßen, die sie genau mit diesen Fragen lösen können, na super. Aber gegenwärtig schaut es eher nicht so aus. Ne? Und gegenwärtig ist es eher so, dass ich da halt mit jedem Tag mehr Arbeitslose, potenzielle Arbeitslose erzeuge, ne? Mit meiner Lehrtätigkeit. Das ist leider Gottes heutzutage die Realität. Ne?
Moment mal. Also theoretisches Wissen oder philosophisches Wissen kann sich da in seiner Nützlichkeit daran messen, ob man irgendwann einmal damit praktische Fragen löst.
Nein, eh nicht, soll es auch nicht. Ne?
Und die Frage des Jobs hängt ja auch nicht damit zusammen, dass die bei Systemtheorie unterrichtet bekommen wird, sondern ein Job kann sogar ein Vorteil sein, wenn man einen formalen Abschluss kriegt. Das ist ja die. Ja. Das Ergebnis der
Ausbildung. Ja, selbstverständlich. Also gut, der formale
Abschluss. Ich nicht so sehr die eigene Arbeit auf den Chef verstehen.
Ja, selbstverständlich. Ich habe es jetzt natürlich übertrieben, um sozusagen das Beispiel rüberzubringen. Ne? Aber es ist schon klar, sozusagen, erstens mal soll ja Problembewusstsein entstehen, wie es so schön heißt. Ne? Das geht ja nicht um Wissensvermittlung, sondern es geht um Vermittlung von Problembewusstsein. Ne? Und da taugt also gerade die Systemtheorie schon dazu. Ne? Ist schon klar. Außerdem kann es ja durchaus sein, dass sozusagen Synergieeffekte entstehen mit anderem Wissen, das von ganz anderen Richtungen kommt und dann genau da mit dem, was man da in der Systemtheorie gelernt hat oder gehört hat, plötzlich einrastet. Ne? Und es passt und es gibt dann irgendwas Tolles, was man sieht, zum Beispiel auch im Hinblick auf Wikipedia, nicht? Also das sind ja durchaus Dinge, die Möglichkeit sind natürlich vorhanden, nicht? Nur das ist sozusagen der Umstand, auf den ich hinweisen wollte mit meiner Ausführung, diese Möglichkeiten sind unplanbar, die sind per se nicht vorhersagbar, unplanbar und auch sozusagen, da ist ja noch ein Groteske drin, jeder Versuch, so etwas zu planen, spielt ja bei dieser ganzen Dynamik mit, weil auch dieser Versuch natürlich den allgemeinen, also den Zustand des Wissens wieder differenziert und wieder spezialisiert. Ne? Also wir wissen, wenn Sie da im Unterrichtsministerium Leute hinsetzen, die versuchen Lehrpläne zu entwickeln, die trotz allem, obwohl die auch wissen, dass es nicht vorhersagbar ist, aber die trotz allem versuchen, dass sie irgendwie noch sozusagen das berücksichtigen, was für Nachfragen heute halt am zeitgenössischen Arbeitsmarkt vorhanden sind, ne? Dann schaffen die ja wieder intern ein Spezialistentum, das natürlich wieder sozusagen zu dieser ganzen Problematik beiträgt und damit das ganze Gefüge noch einmal komplexer macht. Ne? Also dann braucht man wieder Spezialisten, die darauf spezialisiert sind, dass eben ein hochspezialisiertes Wissen auf einem hochspeziellen Arbeitsmarkt keine Nachfrage findet. Ne? Und vieles mehr. Das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt und mit jedem Versuch, sozusagen das Problem zu lösen, noch mehr Probleme zeugt.
Ich will das Problem. Ja, ich will gleich auch noch mal. Ich möchte noch mal. Also, okay. Ich Ich wollte nur mal ganz grundsätzlich hinterfragen und überlegen, weil man spricht davon, ich qualifiziere mich quasi in einer Sache, werde dort Spezialist, gehe immer tiefer in einen, bin dann quasi, wenn ich mich verplant habe, nicht mehr verwickelt, was so ungefähr. Ja, das könnte passieren. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ich gehe ein Risiko, das weiß ich auch, also wenn ich mich auf irgendwas einlasse und mich immer weiter rein spezialisiere, muss ich auch selbst sehen, Risiko. Und viele Leute agieren, das machen Unternehmen ja zum Teil so, dass sie sagen, okay, da können sie was tun in dem Bereich, ja, da gehe ich mit hinein, aber auf der anderen Seite muss ich schauen, dass ich jetzt was mache, was einigermaßen, wo ich weiß, da werde ich auf jeden Fall nachgefragt. Ja. Ja. Das ist so ein Gedanke. Das andere, auch was ich sehr interessant finde, ist ja, dass irrsinnig viele Wissensarbeiter, die wir real jetzt schon haben, in ihrer Freizeit arbeiten eigentlich. Ja. Also ich würde mal sagen, der dritte Sektor, der sehr viel für die Gesellschaft tut, das sind Wissensarbeiter, die sich in Vereinen, Verbänden, immer mehr auch im Netz und so weiter, wo sie aktiv sind. Ja. Das tun sie in ihrer Freizeit. Was ich jetzt interessant finde in Bezug auf ein Fixeinkommen oder ein Grundeinkommen und so, so gibt es die Überlegung, ob es nicht sein könnte, dass einfach die Arbeitszeit, ja, dieser Mensch, was weiß ich, vielleicht kann man sagen, der Mensch am Tag 8 Stunden zu arbeiten, so ungefähr, ja, wenn er quasi 4 Stunden der Zeit, ja, mit einer Beschäftigung quasi zu tun hat, ja, die eher einer Sache ist, die relativ längerfristig auch funktioniert, und so weiter, da schaut man, dass er Bereiche drin bleibt, die irgendwie absehbar sind, dass sie benötigt werden, damit er sich auch entsprechend vorgibt, dass er dran bleibt. Und auf der anderen Seite, da bin ich auch ganz bewusst von der Gesellschaft, der sagt, schaff dir deine Räume, ja, wo du dich da hier vertiefst und was wollen wir auch finanzieren, damit du das kannst.
Ja. Ja, ganz richtig. Also das vielleicht ist genau auch...
Vielleicht erstmal in der ersten Frage noch, ja, weil wenn ich also...
Also ganz kurz nur dazu, also das ist auch die Idee, es geht ja darum, ne, das ist ein Grundeinkommen, es soll keineswegs ein Einkommen sein, das bereits alles abdeckt. Ne, das ist ein Grundeinkommen und das ermöglicht eben diese mittlerweile viel diskutierte Idee der Income-Mixes. Ne? Also es geht nicht mehr darum, dass man traditionell, so wie unsere Eltern noch, 40 Jahre in einem Beruf und daraus seine Haupteinnahmequelle, sondern es geht darum, dass man eben seine Aktivitäten, und das ist ja auch der Fakt, ne, das ist ja heutzutage jeder, der 40-Stunden-Woche noch hat, ne, hat am Wochenende seine Aktivitäten, die eigentlich den Lebensinhalt darstellen. Ne. Also diese Income-Mixes und auch Activity-Mixes, das ist sozusagen ein Zeichen der Zeit. Ne.
Ja, das sind auch noch. Ne? Ja, ich wollte nur eine andere Richtung gehen und zwar fragen, ob die Idee von einem Grundeinkommen nicht gleichzeitig auch ein bisschen in die Richtung allgemeiner Geldabschaffung geht, weil man ja sagen kann, ich gebe nicht jedem so und so viel Geld im Monat, sondern ich steuere einfach seine Grundsicherung, klar, indem ich ihn mit Essen und Korn und so weiter versorge. Und gibt es irgendwie Strömungen dieser Bewegung, die von dem her in die Richtung arbeiten?
Naja, also es gibt die unterschiedlichsten selbstverständlich und auch diese ganzen LED-Systeme und Earth-Share-Systeme und vieles mehr diskutieren da mit und spielen da rein, ne? Keine Frage. Was sozusagen auch ein interessanter Aspekt dieser Geschichte ist, den ich nicht erwähnt habe, im Hinblick auf diese Rückbindung der Effekte, also derjenigen Wirkungen, und das ist auch so eine Rolle, das ist auch so ein Punkt, ne? Die eigentliche Wirkung, oder das eigentliche Ergebnis der Einführung eines Grundeinkommens ist ja auch nicht vorhersagbar, auch aufgrund der eigenen Geschichte, also genau die Geschichte, die ich ausgeführt habe. Um aber irgendwie die Effekte dieser Einführung irgendwie sinnvoll rückzubinden und doch vielleicht in eine Richtung zu lenken, die dann auch erwünscht ist, ne? Und nicht wieder zusätzlich Probleme schafft, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit mit Voucher-Systemen, die sowohl die Möglichkeiten zu lenken, die Richtungen zu lenken, in die dann die Gelder fließen sollen. Also man kann zum Beispiel sagen, ja, wir geben da Grundeinkommen, aber das Grundeinkommen dient jetzt zum Beispiel nicht dem allgemeinen Lebensunterhalt, sondern es dient deiner Fortbildung. Du kannst dir damit, so quasi ein Voucher, Gutschein für Weiterbildung. Nicht? Das ist ja durchaus eine Sache, die weitgehend, die sehr ausführlich diskutiert wird. Also man kann sozusagen die Geldströme schon in einer gewissen Art und Weise lenken. Ne? Es ist dann immer wieder die grundlegende Problematik, dass von der Idee her das natürlich ein universalistisches Projekt ist. Und keines, das eben wieder auf Exklusion, Inklusion zielt. Ne? Und also sozusagen aus der Erfahrung, dass diese grundsätzliche Exklusion-Inklusionsproblematik weitere Probleme schafft, legt eben das Grundeinkommen die Sache so breit an, dass das halt, naja, von der Idee her. Ne? Wobei ich eben auch betont habe, ne? Die politische Umsetzung ist natürlich eine ganz andere Frage als die eigentliche Idee. Ne? Also sozusagen, was man dann für Abstriche von der Idee machen muss, wenn man irgendwie eine politische, wenn man zumindest irgendwie in die Nähe kommen will, einer politischen Umsetzung, das ist natürlich dann eine Frage des Pragmatismus. Ne?
Mich würde interessieren, gibt es historische oder derzeitige Beispiele für solche Gesellschaften mit Grundeinkommen?
Naja, es ist, gibt das große, das große Beispiel, das immer wieder herausgestellt wird in Alaska, ne? Also dieser Permanent Fund, das ist heute ein relativ geringes Ding. Es hat in der USA in den 70er Jahren hat's Experimente gegeben mit einer sogenannten Negative Income Tax, also Negativsteuer, ne? Wo man sozusagen bis zu einem gewissen Steuereinkommensniveau einen negativen Zuschuss bekommt. Ne? Es gibt in Brasilien diese Absichtserklärung. Ne? Ja, Schrumpfgeld, das ist aber was anderes, nicht in Wörgl. Schrumpfgeld ist was anderes. Schrumpfgeld wäre, würde in diese Richtung des Versuchs, Geldströme zu lenken, gehen. Das war einfach der Umstand, dass in Wörgl, das war Zwischenkriegszeit, nicht? Dass die Leute das Geld gehortet haben und nicht ausgegeben haben. Nicht? Und das hat der Wirtschaft enormen Schaden zugefügt und man hat nichts anderes gemacht, als ein Geld zeitlich befristet. Nicht? Also die Wertigkeit des Geldes zeitlich befristet. Nicht? Man hat gesagt, was man sieht, das ist in der ersten Woche das Wert, was draufsteht, in der zweiten Woche ist nur mehr zwei Drittel, in der dritten Woche sind es, also gebt das bitte in der ersten Woche aus, nicht? Was die Leute dann auch gemacht haben. Und das hat natürlich regional, also damals in Wörgl, in Tirol, einen relativen Effekt gehabt. Nicht? Aber die österreichische Zentralbank war damit keineswegs einverstanden, aber im Prinzip, also jede Telefonwertkarte ist so ein Schrumpfgeld. Nicht? Also Telefonwertkarte verfällt in der Regel nach einem Monat. Nicht? Oder ich weiß nicht, nach einer bestimmten Zeit. Dann ist sie nicht mehr gültig. Also ich bin gar nicht sicher, ob das hierzulande auch der Fall ist, aber in Amerika gibt es so Telefonwertkarten, mit denen, da kann man im Monat telefonieren, aber dann ist es nichts mehr wert. Nicht? Also bitte, sagt die Firma, bitte gebt gefälligst das Geld rechtzeitig aus, nicht? Dass wir was davon haben.
Also, kann ich aber mal da jetzt, also, eigentlich wollte ich nichts dazu sagen als Moderator, aber mich interessiert besonders, was ich mal toll finde, dass an dieser Idee ist, dass eine gewisse Abkopplung von Leistung und Einkommen oder Arbeit und Einkommen und so weiter. Und mich interessiert immer diese sozialpsychologische Seite. Es ist ja heute so, dass die Menschen unwahrscheinlich sauer auf Arbeitslose, auf Sozialhilfeempfänger und so weiter sind. Ja, die nehmen unser Geld weg und so weiter, Ausländer und so. Und das hat ja auch was mit politischen Durchsetzungsmöglichkeit zu tun. Ne? Wie sieht es denn also damit aus? Gibt es überhaupt eine Chance? Das fände ich total toll, wenn es so eine Chance gibt, wirklich gesellschaftlich so diesen Diskurs zu eröffnen. Ja? Mhm. Ist das überhaupt noch sinnvoll, Arbeit und Einkommen so zusammenzubringen? Ja, und aber weil bei uns das Leistungsdenken dermaßen im Vordergrund steht,
da bin ich sehr
liberal immer empowered wird, ja? Frage ich mich, wie man dagegen ankommt.
Ja? Da bin ich sehr dankbar für diese Sache, weil das ist sozusagen auch ein Kern meiner Herangehensweise, den ich aber nicht erwähnt habe. Aber es schaut im Prinzip so aus, ganz kurz nur gesagt, ich habe ja gesagt, also sozusagen jeder Wissenserwerb, jeder Wissenszuwachs schafft sozusagen ein neues Niveau, von wo aus die Welt unter einem neuen Aspekt erscheint. Nicht? Also sozusagen, wenn man das kulturelles Niveau nennen will, dann schafft jedes Quäntchen Wissenszuwachs einen neuen Horizont, einen neuen Blickwinkel, aus dem eben neue Probleme erscheinen. Das heißt aber jetzt nichts anderes, als dass natürlich jedes Wissensniveau quasi den Blickwinkel auch irgendwie definiert, der von diesem Wissensniveau aus möglich ist. Und das heißt in der Spezialisierung, Differenzierung des Wissens nichts anderes, als dass jeder Wissensarbeiter natürlich seinen hochindividuellen eigenen Blickwinkel auf die Welt hat. Und das kennen wir ja aus der täglichen Erfahrung. Nicht? Heutzutage unterscheiden sich die Weltbilder eines Physikers und eines Philosophen und was weiß ich, eines sonstigen Wissenschaftlers sehr oft grundsätzlich. Und die Probleme, die diese Leute wälzen, unterscheiden sich auch grundsätzlich. Nicht? Und wenn wir unsere Gesellschaft als Ganze betrachten, dann unterscheiden sich natürlich auch sozusagen die Alltagsprobleme mittlerweile gewaltig. Ne? Also wir sind da jetzt 20 Leute oder so, jeder von uns hat sicher grundsätzlich sozusagen andere Alltagsprobleme. Wir sind eine hochindividuelle Gesellschaft. Und das ist sozusagen der Punkt. In dieser Definition der Wissensarbeit wird damit natürlich auch nicht mehr vorgegeben, was jetzt der Einzelne überhaupt als Arbeit wahrnimmt. Das heißt, eine Arbeit, die man am Wochenende in seinem Wochenendhaus macht, oder eine Aktivität, die man dort betreibt, ist natürlich im Hinblick auf diese Definition ganz genau so Arbeit und durch nichts irgendwie berechtigter oder unberechtigter als eine Arbeit, die man im Zuge einer entlohnten Tätigkeit tut. Ne? Also jetzt rein ideell gesehen. Und damit wird sozusagen die Sache schon, aber bitte, gesellschaftlicher Nutzen, gesellschaftliche Produktivität, ne? Das ist diese große Kernfrage. Das im Gartenhäuschen am Wochenende hätte ja sozusagen keinen gesellschaftlichen Nutzen. Ne? Ihr kennt es, ich weiß nicht, sind doch mehrere aus Österreich. Ne? Österreich hat ein Atomkraftwerk, das allerdings nicht in Betrieb ist. 1970, also so bekanntes Beispiel, 1970 war bis hinauf zur Regierungsführung, also zur Spitze, tausende von Leuten davon überzeugt, dass das einen gesellschaftlichen Nutzen bringen wird, wenn man das Atomkraftwerk baut. Dass das einen Mehrwert für die Gesellschaft bringen wird. Es haben sich tausende von Arbeitern, Ingenieuren, Wissenschaftlern, Politikern und was auch immer, haben über Jahre hindurch gesellschaftlich nützlich gearbeitet, haben damit auch ein Einkommen erzielt. Ne? Wie wir wissen, hat sich innerhalb kürzester Zeit auch aufgrund dieser Veränderung der Wissensstände die gesellschaftliche Problemsicht so geändert, dass das nicht in Betrieb gegangen ist, dieses Atomkraftwerk. Und seitdem steht es seit 30 Jahren dort, oder 25 Jahren, oder wie lange es jetzt ist, ne? Und verursacht Kosten, verursacht gesellschaftliche Kosten, enorme Kosten. Das muss erhalten werden, das muss renoviert werden, das muss ständig irgendwie da kontrolliert werden und vieles mehr. Ne? Also genau das, was in einem bestimmten soziohistorischen Kontext gesellschaftlich nützliche Arbeit war, hat sich im nächsten soziohistorischen Kontext als völlig unnütze Arbeit erwiesen. Und genau dieser Umstand ist eben heute nicht mehr planbar. Das ist sozusagen das Um und Auf der Geschichte. Du kannst nicht vorhersagen, was übermorgen in irgendeiner Art und Weise gesellschaftlich nützliche Arbeit sein wird. Da kann es durchaus der Fall sein, dass es wesentlich, also um wieder ein groteskes Beispiel, eben das groteske Beispiel meiner eigenen Tätigkeit heranzuziehen, ne? Also kann dir ohne weiteres, und ich bin mir dessen voll bewusst, als besser herausstellen, wenn ich doch meine Aktivitäten auf mein Gartenhäuschen begrenzt hätte, als wie wenn ich da Generationen von sinnlose, arbeitslose Philosophen gezüchtet habe. Also wenn ich sozusagen am Ende meines Lebens die Bilanz ziehe und da war der Kloster, waren Leute, die aufgrund dessen, dass sie sich bei Luhmann auskennt haben, keinen Job gefunden haben, dann habe ich der Gesellschaft enormen Schaden zugefügt. Nicht? Also um das ein bisschen. Aber so ist es. Ne? Und ich habe aber die besten Absichten und ich glaube, so reflektiert an diese Geschichte heranzugehen, dass ich auch irgendwie plane, ob es doch sinnvoll ist, den Leuten den Luhmann beizubringen. Ne? Nichtsdestotrotz kann sich das als Fehler erweisen. Und das ist sozusagen die Grundproblematik unseres Herangehens an das gesellschaftliche Phänomen Arbeit. Ne? Dass wir einfach immer wissen können, was gescheite Arbeit ist und was nicht gescheite Arbeit. Ne?
Ja. Ja, das muss ja auch, also muss auch kompensiert werden, also es muss einfach anschlussfähig sein, ja. Kommunikativ, also ich meine, nur mal.
Ja, aber dann lade ich dich ein in mein Seminar, da ist es, dort in diesem engen Zirkel, da ist es anschlussfähig, nur im Rest der Welt ist es nicht anschlussfähig. Das ist auch.
Ich meine, das ist ja eine auch das Land außerhalb von
Jungen. Ja, natürlich.
Aber damit es eben anschlussfähig ist, muss der Gegenüber natürlich immer einen gewissen gemeinsamen Wissensstand verfügen wie der andere. Also das ist das Beispiel, Luhmann auf dem Arbeitsmarkt zu nehmen. Vorhin gab es noch an, was vielleicht heute auch gar nicht so gefragt ist, irgendwie den Wissensinhalt zu freizukaufen, sich in Wert und Lebensmittel zu spezialisieren, sondern es ist natürlich wichtiger, gewisse Art und Weise zu denken, Dinge zu analysieren, also so in einem abstrakten Sinne intellektuelle Fähigkeiten, die vielleicht sehr wichtig sind, um sich nämlich auch sehr flexibel in neuen Herausforderungen stellen zu können. Es können sich herausstellen, Leute, die sich mit Blumen auseinandergesetzt haben, haben gerade diese Fähigkeiten. Aber trotzdem würde es ja vielleicht deswegen auf dem Arbeitsmarkt oder dann auf dem Arbeitsmarkt was bringen, wenn die Personalmanager verstanden hätten, warum das und warum Leute, die sich mit Blumen auseinandergesetzt haben, so interessant sind, für ihr Unternehmen zum Beispiel. Das heißt, man müsste zumindest ein Stück weit wissen, um was es eigentlich geht, bei den abgetretenen Leuten, die sich mit Blumen System beschäftigen.
Also,
das heißt, also, da geht es dann auch um die Diskussion von Wissen. Und das ist auch das, was wir hier machen. Ich kann ja sagen, das ist Wissensarbeit. Wir, indem wir diskutieren durch Diskurs, kommen ja auch erst näher, was der andere meint, wenn er dieses und jenes sagt. Ja. Also das ist ja, Kommunikation ist ja nicht nur rein durch das Äußere und der Worte irgendwie von jedem verstehbar. Ja. Das impliziert auch die Nachfrage und so weiter. Also gerade ist, glaube ich, auch ein Philosoph und Volkswirtschaftler, das ist der Friedrich, der gerade darauf ja auch hinweisen und darauf abhebt, wenn er von der zukünftigen Arbeit spricht.
Ja.
Und das ist ja und das ist ja etwas, wo man ja ganz, wo man sagt, das ist ja wirklich nur sehr, sehr indirekt, produktiv.
Natürlich, aber richtig, aber da kommt wieder diese Problematik, also die grundlegende Problematik, die ich angesprochen habe, zu tragen, dass selbstverständlich findet auch dieser Diffundierungsprozess statt. Und es gibt, ich bin davon überzeugt, dass es mittlerweile Personalmanager gibt, die wissen, wer Blumann ist und die das auch geschult halten, wenn sie da einen auskennen und den dann besonders anstellen, keine Frage, also bin ich sicher, das gibt's. Und es wären vielleicht sogar mehr, man weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz, die Diffundierung dieses Wissensstandes nach unten, oder wenn man das so unten ist natürlich, aber also diese Diffundierung braucht Zeit und hat ihre eigene Dynamik. Und da ist sozusagen nicht gewährleistet, dass in dieser Zeit, die da vergeht, nicht da oben oder woanders schon wieder neue Wissensstände entstehen, die vielleicht viel angesagter sind als jetzt Luhmann zum Beispiel. Nicht? Und während die Personalmanager da jetzt Wert auf Luhmann legen, ist was der Teufel sonst was angesagt. Nicht? Also dieses große Stichwort Flexibilität, nicht? Das nach wie vor sehr en vogue ist, aber das natürlich auch jetzt schon von seinem Glanz verloren hat. Ich weiß nicht, kennst du das ist mein Schlusswort, ja. Das ist eine nette Anekdote, diesen Werbe-Jingle da, diese Werbeeinschaltung, wo der Personalchef nach der Qualifikation des Jobwerbers fragt und der sitzt ganz schüchtern dort und sagt, naja, eigentlich habe ich keine, gar nichts gelernt, und der Personalchef donnert, super, dann brauchen wir sich jetzt nicht umschulen. Ja, das ist sozusagen... Das ist mein Schlusswort. Danke.